بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين من ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für die Rechtleitung. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Sunna wieder lebendig machen dürften, nämlich die Sunna von dem Fasten von 6 Tagen von Shawwal. So viele Leute, sie hören mit dem Fasten auf in Ramadan und dann fasten sie nicht mehr, bis das nächste Jahr kommt. Aber der Gläubige, der Mu'min, der nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, er versucht immer ihm nachzumachen. Alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam lieb, alles, was ihm lieb war, das tun wir auch. Und die 6 Tage von Shawwal, da steckt viel Lohn, alhamdulillah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal kana ka'annama sama ad-dahr kullah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der Ramadan fastet und daraufhin was die 6 Tage von Shawwal folgen lässt mit dem Fasten, so schreibt ihn Allah ta'ala den Lohn, als hätte er das ganze Jahr gefastet. Subhanallah. Als hättest du das ganze Jahr gefastet. So gütig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Gläubige und derjenige, der nach Sunna geht, er versucht auch mehr Sunna-Fasten zu machen. Und wir erinnern inshallah ta'ala an die Sunna-Fasten. Montags und Donnerstags. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte die beiden Tage zu fasten. Immer. Als er gefragt wurde, er sagt, am Montag ist er geboren. Ja? Und montags und donnerstags werden die Taten der Woche immer vor Allah Ta'ala vorgestellt. Und er wünschte, dass seine Taten fastend vorgestellt werden, in einem fastenden Zustand. Das heißt, er hat das und das und das getan und noch heute fastet er noch dazu. Er wollte, sallallahu alaihi wasallam, diese Sache erreichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch dazu gerufen, und das ist das Fasten der rechtschaffenen Menschen, 3 Tage pro Monat. Versuch mal 3 Tage pro Monat für immer zu halten. Allahu Akbar. Das ist das Beste, den Allah subhanahu wa ta'ala gibt für jede Tat 10 Hasanat. Und wenn du 3 Tage fastest, das heißt, du hast einen Monat gefastet. Und wenn du das ganze Jahr machst, dann hast du das ganze Jahr gefastet. Ja? Und besser ist, wenn man die 3 Tage in Mitte des Monats macht. 13., 14., 15. Ayyamul Bid. Die Tage von Bid. Und Bid kommt von Weißen. Weil der Mond am weißesten ist in diesen Tagen. Und wenn man noch mehr fasten möchte, dann fastet man auch die anderen Tage wie Ashura, das ist der 10. von Muharram, Yawm Arafah, Tag von Arafah, das ist der 9. von Dhul Hijjah. Ja? Und wenn man noch mehr und noch mehr fasten möchte, dann kann man das Fasten von dem Propheten David machen. Und das ist Maximum. Darüber darfst du nicht. Wie war das Fasten von David? Ein Tag fasten, ein Tag nicht. Ein Tag fasten, ein Tag nicht. Und mehr darf man nicht. Das erträgt der Körper oder der Mensch von Natur, erträgt das nicht. Ich möchte mit euch, inshallah ta'ala, einen wunderschönen Hadith studieren. Dieser Hadith ist authentisch und wurde bei Imam Tirmidhi überliefert. Lasst uns inshallah ta'ala den Hadith zuerst lesen und dann versuchen, inshallah ta'ala zu verstehen und Lehren aus dem Hadith zu ziehen und dann am Ende mit einem wichtigen Kapitel abzuschließen. Der Hadith wurde von Abu Hurairah radiallahu anhu überliefert. Er sagte: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. Der Prophet صلى الله عليه وسلم ging eines Tages, ging er raus in einer Zeit, wo er eigentlich üblicherweise gar nicht rausgeht und wo man ihn eigentlich auf der Straße nicht findet. Also ungewöhnlicher Zeit. فأتاه أبو بكر. Dann kam Abu Bakr zu ihm auf der Straße. Faqal, der Prophet fragte Abu Bakr: Ma ja'a bika ya Abu Bakr? Wer hat dich hier gebracht, o Abu Bakr? Was hat dich hier rausgebracht von deiner Wohnung? Faqal, Abu Bakr sagt: Kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagt: Ich bin extra zu dir gekommen, um dein Gesicht zu blicken und um dich zu begrüßen. Um dich zu begrüßen. Und dann sagt er in einer anderen Überlieferung: Er sagt, und außerdem, warum ich draußen bin, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Und er hatte nichts zu Hause. Dann kurz darauf kam Umar ibn al-Khattab. Da sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu Umar: Ma ja'a bika ya Umar? Was hat dich rausgebracht, also gebracht hier, gebracht, o Umar? Da sagte Umar ibn al-Khattab: Al-Ju'u ya Rasulullah. Hunger, o Gesandter Allah. Er hatte auch Hunger. Da der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wa ana qad wajabtu ba'da dhalik. Und eine andere Überlieferung, er sagt: وَأَنَا وَالَّذِي بِنَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. Er sagt: Und bei Allah und bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele liegt, das Gleiche hat mich hier rausgebracht, nämlich Hunger. Allahu Akbar. Nochmal, der Prophet hat Hunger und Abu Bakr hat Hunger, der erste Minister, also der Präsident, hat Hunger. Und der erste Minister hat Hunger und der zweite Minister hat Hunger. Und sie gehen raus. Und sie treffen sich alle drei mit demselben Zustand. Da sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Intaliqu ila bayti Abi al-Haytham ibn Tayhan al-Ansari. Lass uns zu Abu al-Haytham gehen. Das war ein Mann von Medina-Bewohner. Er war ein Mann, der einen großen Farm hatte, mit vielen Palmen und vielen Früchten. Und er war ein Freund zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so macht man mit Freunden, die man kennt und liebt. Er geht man ohne zu klopfen, ohne vorher Bescheid zu sagen, weil sie kennen sich ja. Dann sagt: Lass uns mal zu Abu al-Haytham gehen. Abu Huraira sagt: وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرًا نَخْلِ وَالشَّاءَ. Abu al-Haytham war einer, der viel Palmen und so viele Hammel und Ziegen besessen hat. Und er hatte aber keine Arbeiter in seinem Farm. Er und seine Frau. Er hatte keine Arbeiter. Da kamen sie doch bei ihm. فَلَمْ يَجِدُوا. Sie fanden ihn nicht. Da sagten sie, die drei, also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar, sie sagten zu seiner Frau: فَقَالُوا لِمْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبَكَ. Wo ist dein Gefährte? So sagt man in Arabisch. Deine Frau heißt deine Gefährtin. Deine Gefährtin. Obwohl in Deutschland Lebensgefährtin ist eine Stufe niedriger als eine Ehefrau. Aber in der arabischen Sprache kennen wir nicht diesen Unterschied. Lebensgefährtin ist die Ehefrau. Und die Ehefrau ist die Lebensgefährtin. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. An dem Tag flüchtet man von seinem Vater, von seinem Bruder und von seiner Gefährtin, nämlich die Ehefrau. Sie sagt ihm, wo ist dein Gefährte? Also dein Mann. Da sagte sie, انطلق يستعذب لنا الماء. Er ist rausgegangen, um uns reines Wasser zu holen. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم. Dann sind sie geblieben, da kam Abu al-Haytham. Er kam biqurbatin yaz'abuha. Er kam mit einer Wasserkruge, die ihm sehr schwer war, und er hat das mit Mühe getragen. Mit Wasserkruge. Fawada'aha. Dann hat er das hingestellt. Thumma ja'a yaltazimu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa yufdihi bi abihi wa ummihi. In einer, da hieß es, dann kam er und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam umarmt und er begann diese Sprüche zu sprechen, nämlich, O Gesandter Allahs, ich opfere meinen Vater und meine Mutter für dich. Das sagt man in der arabischen Sprache, bei jemandem, der so groß ist wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er ihn umarmt. Dann, ثم انطلق بهم إلى حديقته. Er hat sie dann zu seinem Farm, zu seinem Garten rein, also dort gebracht. فبسط لهم بساطه. Er hat ihnen seine Decke gemacht, also diese ausgebreitet, damit sie sich darauf hinsetzen. ثم انطلق إلى نخلة. Dann ging er zu einer Palme. Dann hat er einen ganzen vollen Strauß, zack, geschnitten und er hat den vollen Strauß gebracht zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ. Hättest du doch nur die Datteln rausgenommen, ohne den Strauß. Aber da, über diesen Sachen werden wir dann Zwischenstopp machen. Er hat den Strauß genommen, er hat nur ein paar Datteln, das hätte gereicht. Da sagte, ja Rasulallah, o Gesandte Allahs, inni aradtu an takhtaru. Ich habe so gemacht, weil ich will, dass ihr selber wählt, was ihr wollt. Ja, von dem ganzen Strauß. Und dann sagte er, takhayyaru min rutabihi wa busari. Nimmt von den Datteln, die ihr findet. Fa'akalu wa sharabu min al-ma. Dann haben sie davon gegessen und haben Wasser getrunken, weil Wasserkruge dabei waren. Ne? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Datteln und Wasser getrunken hat, es ging ihm so gut, dass er zu seinen beiden Gefährten sagt, هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرَطْبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ. Er sagt, das ist bei Allah, bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele liegt. Das ist die Wonne, wonach ihr am Tag der Auferstehung gefragt werdet. Was? Kühlen Schatten und reife Datteln und reines Wasser? Hä? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Vers liest. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ihr werdet wahrlich nach der Wonne gefragt. Und diese Wonne, das ist der Prophet, also für ihn war das die Wonne. Wenn er reines Wasser und Datteln und schöne, kühlen Schatten, er sagt, ihr werdet danach gefragt. Dann ging Abu al-Haytham, um ihnen Essen vorzubereiten. Das war ja diese, jemand kommt rein, schnell ihm was geben. Nicht ihn lassen und warte, bis die Frau was zu essen kocht. Nein, 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 nein. Er darf nicht warten. Gib ihm, was es möglich ist. Wasser, irgendetwas zum, gib ihm. Und dann ging er, um zu essen zu, vorzubereiten. Da sagte der Prophet, weil er wusste, er geht schlachten. Er sagt ihm, لا تذبحن ذات در, schlachte bloß keine Milchgebende, eine, die gemolken wird, weil das wäre für ihn schade. Lass, profitiere davon, wir wollen dir nicht schaden, schlachte irgendwas, aber nicht eine Milchgebende. Dann, er hat ihnen eine Ziege, eine männliche Ziege geschlachtet. فَأَتَاهُمْ بِهَا, dann hat er das gebracht. فَأَكَلُوا, sie haben davon gegessen. Da sagte der Prophet, hast du einen Diener, einen Arbeiter bei dir? Er sagt ihm, nein. Er sagte ihm, dann komm zu mir, wenn wir von den Götzendienern Gefangene haben, weil diese Gefangene, entweder sind sie im Gefängnis oder arbeiten sie bei jemandem, dann sagt er, komm zu uns, wenn Gefangene sind, dann werde ich dann für dich einen Diener beauftragen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, eines Tages kam doch Gefangene und er hatte drei gehabt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu al-Haytham, komm, wähle dir einen davon. Da sagte ihm, o Prophet Allah, ya Nabi Allah, ichtarli, du wählst für mich. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, o, innal mustashara mu'taman. Der Berater soll vertrauenswürdig sein. Du hast mich als Berater genommen, also ich soll für dich wählen, ich soll dich beraten, ich soll vertrauenswürdig sein, ich soll, das heißt, das Beste daraus geben. Dann sagte er ihm, خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي. Nimm diesen, ich habe ihn betend gesehen. Als ob dieser Gefangene angefangen hat, was? Zu beten. وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا, und sei gütig zu ihm. Guckt mal die Worte. Und sei gütig zu ihm. Dann ging Abu al-Haytham zu seiner Frau. Er hat ihr erzählt, was der Prophet ihm gesagt hat. Da sagte die Ehefrau, und was für eine rechtschaffene Ehefrau. Sie sagte ihm, مَا أَنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهِ. Du wirst nicht das erreichen, was der Prophet dir als Ratschlag gegeben hat über diesen Diener, außer dass du ihn befreist. Er hat gesagt, sei gütig zu ihm. Willst du seinen Ratschlag haben? Wenn das der Ratschlag von Muhammad ist, dann sollst du ihn befreien. Dann sagte er sofort, فَهُوَ عَتِيق, er ist frei. Guck mal, wenn er dieses Wort sagt, reicht in Fiqh. Wenn man dieses Wort sagt, dann ist der Mann frei. Sofort frei. Dann hat er gesagt, er ist frei. Als der Prophet darüber gehört hat, dann sagte er, إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيلَ. Er sagt, jeder Prophet, der gesandt worden ist, und jeder Führer, der die Gewalt hatte, er hat zwei Bitanatan. Das ist Bitanatan. Bitana, normalerweise auf arabischer Sprache, ist die Innenkleidung. Innenkleidung. Aber hier ist damit gemeint, jeder Prophet, beziehungsweise jeder Führer, hat zwei Bitanat, hat zwei Berater an der Seite. Berater. Warum sind sie wie die Innenkleidung? Einer, der so eng mit dir, eng vertraut ist, erkennt deine Fehler, deine Mängel, deine Geheimnisse. Und er ist für dich wie ein Kleid. Aber immer ist es so. Du hast gute Freunde, die dich gut beraten, und schlechte Freunde, die dich in Unheil bringen. Dann hat der Prophet kommentiert, wie diese Frau, ihr Mann, das gesagt hat, der soll ihn befreien. Er sagt, jeder Führer, jeder Prophet hat zwei Arten von Menschen, die um ihn sind. Gute, die ihm das Gute gebieten und das Schlechte verwerfen, das Verwerfliche verbieten. Und Schlechte, die nicht aufhören ohne dass sie ihn in Unheil bringen und ihn verrichten. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der eine schlechte Bitana, von einer schlechten Bitana geschützt wird, der wurde wahrlich geschützt. Ha? Das war der Hadith. Lass uns, inshallah ta'ala, meine liebe Brüder und Schwestern, diesen Hadith mal studieren. Schritt für Schritt. Nummer eins, die erste Lehre, die man aus diesem Hadith rausbringt. Man darf sich über bestimmte Beschwerde beklagen. Er sagt, oh, ich habe Hunger. Oh, Kopfschmerzen. Oh, sonst hätte kein Muslim sowas machen dürfen, weil das könnte haram sein. Aber weil der Prophet sagt, ich habe auch Hunger und deswegen komme ich raus. Und die Sahaba haben auch gesagt, die beiden, wir haben Hunger. Darunter versteht man, dass man sagt, wenn man ein Leid, wenn man ein Schmerzen hat, dass man das sagen darf zu den Leuten, mit Bedingung. Dass man nicht das Schicksal von Allah Ta'ala ablehnt. Zweitens, dass man sich nicht vor Allah beklagt. Dass man nicht sagt, wieso und warum. Und drittens, dass man dabei geduldig ist. Und viertens, wenn man weiß, dass der andere ihm dabei hilft, indem man ihm zum Beispiel, er ihm Geduld empfiehlt oder ihm vielleicht eine Möglichkeit gibt für eine eventuelle Hilfe. Also, das ist die Lehre Nummer eins. Lehre Nummer zwei. Wir sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar wenig von der Dunya hatten. Leute, jetzt machen wir einen Zwischenstopp. Das war in Medinas Zeit. Das war in der Zeit der Gewalt und der Macht. Der Prophet, was viele denken, er war arm. Nein, er war nicht arm. Er war nicht arm. Stellt euch mal vor, von der Schlacht bekommt er ein Fünftel alleine. Aber es bleibt nicht mal ein Tag bei ihm zu Hause. Sein Geld bleibt nicht mal ein Tag bei ihm zu Hause. Er hat Handel. Er hat so viele Geschäfte. Er hat so viele Grundstücke und so vieles. Aber das Geld bleibt bei ihm nicht. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich ein Berg von Uhud aus Gold hätte, der Morgen wird nicht kommen, bevor ich das für Allah ausgebe, für die Armen. Also er war reich, aber er hat so gelebt. Er wollte so leben. Er hat sich von der Dunya ferngehalten. Das war eine Besonderheit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq, war er nicht reich? Er war einer der reichsten in Mekka. Und er kam in Medina und ging ihm auch sehr, sehr wohl und sehr gut. Aber weil er der Stellvertretende war, er war einer, der immer bei der Prophet gelebt hat, er hat immer ausgegeben, immer fi sabilillah und den Armen. Besonderheit für die beiden. Pass auf, Leute. Besonderheit. Man darf nicht sein ganzes Geld spenden. Aber Abu Bakr Siddiq durfte das. Ausnahmsweise. Der Prophet hat niemandem erlaubt, sein ganzes Geld zu spenden, außer zu Abu Bakr Siddiq, weil er wusste, wer dieser Mann ist und von welchem Kaliber. Also, sie haben auch nichts zu essen. Umar ibn Khattab, und wissen, wer Umar war, er hat auch Hunger. Und da sehen wir, einer, der das Land regiert, und zwei Stellvertretende und haben Hunger und kommen raus und haben Hunger. Nicht, weil sie die Dunya nicht haben, sondern weil sie die Dunya nicht wollten. Aisha radiallahu anha sagt, كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. Manchmal hatten wir den ersten Mundsichel und zweiten Mundsichel und dritten Mundsichel. Wie viele sind das? Nein, zwei Monate. Eins, zwei, der nächste und dritte. Das heißt, zwei Monate lang. Und was? Es wurde nicht Feuer im Haus des Propheten fassen gezündet. Warum? Sie haben nichts zu kochen. Das war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er war bescheiden. Er hat immer Sachen gegessen wie die Armen. Wie zum Beispiel Brot und Fett. Brot und Fett. Oder Brot und Butter. Oder Datteln und Wasser. Oder Getreidebrot. So war der Prophet. Ab und zu hatte der Prophet immer Fleisch. Und von dem Fleisch hat er immer Schulter gemocht. Und er hat auch Kuchen geliebt. Aber das war nicht immer so. Also an dem Tag von Abu al-Haytham, das war einmalig, dass kühle Schatten, reines Wasser, Datteln plus Fleisch, alles auf einmal in einem Tag, da sagen die Ulama wenig und gezählt auf Finger, dass der Prophet mit diesen Sahaba sowas gegessen hat. Da seht ihr diese Dunya, dass sie bei dem Prophet gar nicht viel gekostet hat. Und er hat sich immer davon ferngehalten. Dritte Lehre. Man darf zu den besten Freunden, zu den Brüdern hingehen, wenn man sie braucht. Wenn man sie braucht. Und so, wenn man etwas braucht und es ist dringend, man geht zu dem besten Bruder und Freund, zu ihm, ohne Probleme. Und die Ulama sagen, wenn man weiß, dieser Freund, zwischen ihm und dir, da gibt es gar keine Grenzen, das ist alles, das ist wie eins. Du brauchst gar nicht zu fragen. Auch wenn du Freunde mitbringst und du weißt, dass das ihm kein Problem ist, bring auch die Freunde mit. Nur wenn du weißt, dass der andere vielleicht Probleme damit haben könnte, da musst du ihn vorher fragen, darf ich einen oder zwei Brüder mitbringen? Dann sagt er dir ja oder nicht. Aber in dem Fall von Abu al-Haytham, der Prophet wusste, dass dieser Mann gar nicht sich stören lässt von dir, zwei oder drei oder vier oder auch ganz fünf. Er war ein gütiger Mensch. Und es reicht als Ehre für Abu al-Haytham, dass seine Gäste, was? Rasulullah, der Gesandte Allahs und seine beiden Minister sind. Deswegen hat er sich so sehr gefreut, dass er die beiden, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam umarmt hat. Und viertens, dass man sein Geld für gehorsame Taten ausgibt. Besonders ausgeben für Ulama, für Gelehrten, für tugendhafte Menschen, rechtschaffene Menschen, um sie als Gäste zu empfangen und Geld dafür auszugeben, das ist empfehlenswert in unserer Religion laut diesem Hadith. Deswegen sagte er, Abu al-Haytham, وَمَنْ أَكْرَمُ ضَيْفًا مِنِّي لَا أَحَدَ الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا مِنِّي. Er sagt, und wer hat bessere Gäste als ich heute? Keiner in Medina hat bessere Gäste als ich. Und er hat sich darüber gefreut. Und darunter hat man auch die folgende Lehre, dass man sich über solche Gäste freuen muss. Nicht, sondern bei bestimmten Frauen, der Mann bringt vielleicht ein rechtschaffener Mensch nach Hause, dann macht sie so. Nein, freu dich. Es ist empfehlenswert, dass man rechtschaffene Diener zu Hause hat. Denn die Baraka kommt mit ihnen nach Hause. Fünftens. Man darf mit einer fremden Frau sprechen. Ohne weiteres. Sie haben ihr gesagt, wo ist er? Dann hat sie ihnen erzählt, er war da, aber er ist rausgegangen und er hat Wasser. Er geht Wasser schöpfen. Nicht, dass man Dinge verbetet, ohne was? Ohne Beweis, wal'iyadu billah, nur um streng in der Religion zu sein, nur um Dinge eng zu machen, die Religion eigentlich offen gelassen hat. Warum sage ich? Weil leider gibt es manche Leute, die so streng in der Religion sind, dass seine Frau gar nicht reden darf. Dass seine Frau gar nicht reden darf. Und wenn jemand klopft, die geht gar nicht raus und die spricht gar nicht mit ihnen. Und manche, auch, das ist auch von Seite von den Männern. In der Zeit des Propheten war das üblich. Sie haben die Frau gefragt, die Frau hat geantwortet. Und dann kommen wir zu der nächsten Sache. Die Frau darf Leute nach Hause oder zu Hause reinlassen, wo sie weiß, sie hat Erlaubnis darüber. Ja? Auch wenn sie Männer sind. Drei Männer waren zu Hause in Abwesenheit von dem Ehemann. Die Ulama sagen, das ist ein Beweis, dass die Ehefrau zu Hause bei sich, dass sie die Männer lässt, wenn sie weiß, dass der Ehemann das erlaubt. Aber die Ulama sagen, es müssen rechtschaffene Männer sein und nicht drei Frevler. Drei Frevler werden sie, wal'iyadu billah, Shaitan kommt und sie können, wal'iyadu billah, Unheil tun. Aber drei rechtschaffene Männer dürfen rein. Auch wenn der Mann nicht zu Hause ist, dürfen rein und dürfen auch. Wenn sie weiß, er erlaubt das. Wenn sie weiß, er erlaubt das. Aber ein rechtschaffener Mensch, Mann, nein, darf sie nicht. Darf sie nicht lassen. Einen rechtschaffenen Mann darf sie nicht lassen, denn der Prophet verbetete, dass eine Frau mit einem Mann alleine bleibt. In einer Wohnung oder in einem Haus alleine geht nicht. Von daher, wenn es eine Gruppe sind und sie weiß, sie hat Erlaubnis von ihrem Mann, dann darf sie sie lassen. Und das gilt auch genauso für die Frauen. Die Frau darf nicht in ihrem Haus Leute reinlassen von den Frauen, wo sie weiß, dass der Mann sie nicht will. Ihre bestimmte Nachbarin, er will sie nicht. Dann darf sie sie nicht reinlassen. Eine bestimmte Bekanntin, er will nicht, dass sie hier drin ist. Sie darf sie nicht reinbringen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Sie lässt niemanden zu Hause rein, außer mit seiner Erlaubnis. Nächste Lehre. Die Güte zu dem Gast zu zeigen, bevor Essen kommt. Es gehört zu Sunnah. Das haben wir vorhin gemerkt, dass Abul Haytham schnell mit dem gemacht hat, was ihm bereit war, nämlich Datteln und Wasser. Das heißt, wenn jemand reinkommt, statt dass du auf das Essen wartest und du lässt ihn sitzen, gib ihm, was es bereit ist. Kekse oder irgendetwas, Getränke, bevor das Essen kommt, musst du ihm was geben, damit er nicht ein Gefühl hat, dass er Durst oder Hunger hat bei dir zu Hause. Manche Ulama sagen, es ist von der Sunna, dass man vor dem Essen Datteln und Familie von diesen Früchten nimmt, vor dem Essen. Denn Allah Ta'ala sagt, وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Im Paradies. Sie bekommen diese Früchte, nämlich diese trockene Früchte heißen sie. Trockene Früchte wie Datteln und Mandeln und trockene Trauben und sowas. Das gehört alles zu trockenen Früchten. Dass man das vorher isst und danach isst man was? Richtig. Mit Fleisch. Manche sagen sogar, ist es gesund, dass das als erstens in Magen kommt. Das sagt Abu Hamid al-Ghazali. Also, es ist empfehlenswert, dass man dem Gast vorher was zu essen gibt, bevor das richtige Essen kommt. Die nächste Lehre, die wir rausziehen, dass jeder von uns wissen muss, dass jede Wonne, die du in diesem Leben erlebt hast, du wirst danach gefragt. Welche Art von Frage? Ob du die Dankbarkeit Allahs dafür gegeben hast. Ob du Allah Ta'ala dafür gedankt hast. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns immer gesagt, nach dem Trinken sagt man, Alhamdulillah. Oder Alhamdulillah, الذي سقانيه ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبي. Oder ähnliches. Auf welche Sprache, egal. Danke Allah nach dem Essen. Danke Allah nach dem Trinken. Danke Allah nach jeder Gnade, die du bekommst. Nächste Lehre. Man soll versuchen, als Gast, dem Gastgeber nicht das Leben schwer zu machen. Ja? Woher ziehen wir das von der Lehre, von dem Hadith, dass der Prophet ihm gesagt hat, schlachte keine milchgebende Tier. Ja? Das heißt, alles, was dir nicht schadet, alles, was nicht zu schwer ist, mach nur das Einfache. Und es ist von der Sunna, wenn du als Gast bist, dass du versuchst, für deinen Gastgeber die Sachen leicht wie möglich zu machen.